So, einmal tief durchatmen, denn ich merke gerade, ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Das hier ist wahrscheinlich die für mich wichtigste Ankündigung des Jahres. Nee, ich höre nicht auf. Nach der EM ist für mich nicht Schluss. Im Gegenteil. Es geht jetzt erst richtig los, und zwar mit der InvestUp-Community. Und ich möchte dich um deine Mithilfe bitten, um diese Community von Anfang an gut und noch besser zu machen. Das heißt also, dein Feedback spielt eine große Rolle. In der InvestUp-Community bekommst du glasklare Einschätzungen. Kein Wischiwaschi, sondern ein klares Fazit. Und zwar von den Experten aus unserem Netzwerk. Timo Bautzus ist mit dabei, Sebastian Hell ist mit dabei, Erik Nebe ist mit dabei, Armin Brack ist mit dabei, Alexander Mittermeier ist mit dabei und guess what, ich bin auch mit dabei. In diesem Netzwerk sprechen wir über die wichtigsten Aktien. Welche Aktien bewegen sich jetzt gerade und warum und wie geht es weiter? Was sind die wichtigsten Trends? Welche Nachrichten solltest du im Auge behalten? All das möchten wir für euch dort liefern. Es geht ab sofort los. Und wenn du, wie es so schön heißt, Beta-Tester sein möchtest, dann lade ich dich dazu ganz herzlich ein. Mach das insbesondere dann, wenn du auch Lust hast, dein Feedback zu geben. Die ersten 50 Plätze, wir wollen erstmal mit einer kleinen Runde starten, um zu sehen, wie wird es überhaupt angenommen, was können wir noch besser machen. Also, du kannst dich hier dafür eintragen, natürlich ohne jede finanzielle Verpflichtung. Und wenn du diesen Beitrag erst ein bisschen später siehst, gar kein Problem. Es geht in Kürze dann in echt los. Trag dich also auf der Warteliste schon mal ein und ich kann dir versprechen, es wird sich lohnen. Also, schnell sein lohnt sich in diesem Fall, sich einzutragen lohnt sich aber auch. InvestUp Community, ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Projekt. Und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie sich auf schlechtere Zeiten ein. Selbst Berufsoptimisten werden derzeit wenig Anhaltspunkte finden, mit denen sie dieser Aussage widersprechen können. Und genau deshalb, weil die Zeiten wahrscheinlich schlechter werden, spricht alles für den Kauf von Aktien. Wie das gemeint ist und wie es sich relativ leicht auch belegen lässt, möchte ich in der heutigen Podcast-Folge ganz kurz mit euch besprechen. So, bevor wir gleich über einen ganz konkreten Bloomberg-Artikel sprechen und die Quintessenz daraus, möchte ich zuerst einmal etwas Unangenehmes hinter mich bringen. Denn die Vorstellung, dass Aktienmärkte steigen, geht in der Regel einher mit der Vorstellung, dass ein Wirtschaftsstandort besonders attraktiv ist, das Unternehmensumfeld attraktiv ist, die Unternehmen sich in dieser Volkswirtschaft besonders gut entwickeln können und am Ende des Tages steigen Aktienindizes, weil es der Volkswirtschaft gut geht. So die klassische Betrachtungsweise und sie ist nicht richtig. Zumindest, wenn wir uns das Ganze in Form von Indizes anschauen. Das heißt also, der DAX steht für den deutschen Aktienmarkt, der S&P 500, das ist der Marktbreite-Index in den USA. Dann haben wir noch den Tech-Index Nasdaq. Wir haben den eher konservativen bzw. industrielastigen und bankenlastigen Dow Jones, den Russell 2000. Es gibt auch noch einen 3000er, das sind eher Nebenwerte und, und. So kann man sich also die Aktienindizes in der ganzen Welt anschauen. Und je nachdem, wie die Volkswirtschaft strukturiert ist, gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte. Mal etwas industrielastiger, mal etwas rohstofflastiger, wie zum Beispiel in Australien. Und mal etwas techlastiger, wenn wir uns den Nasdaq 100 anschauen. So, und jetzt möchte man natürlich gerne glauben, dass man sich die Unternehmen anschaut und diesen Standort anschaut und dann sagt, dort, wo die Verhältnisse am besten sind, dort werden sich die Unternehmen am besten entwickeln. Und dementsprechend werden sich auch die Aktienkurse entwickeln. Also, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann steigen Aktienkurse. Und dieser Gedanke ist leider, muss ich sagen, denn das würde auch meine Arbeit sehr viel einfacher machen, der ist so nicht richtig. Es spielt eine enorme Rolle, wie viel Liquidität bereitgestellt wird. Und diese Rolle, dieser Einfluss ist in den letzten Jahrzehnten nochmal deutlich gestiegen. Er war in den 70er und 80er Jahren auch schon vorhanden, aber nicht so stark wie bisher. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die großen ehemaligen Industriegesellschaften, muss man sagen, dass die mittlerweile einen Prozess durchlaufen, in dem sie damit umgehen müssen, dass das Wachstum der Wirtschaft geringer ausfällt. Das liegt unter anderem auch an der demografischen Entwicklung. Eine schrumpfende Bevölkerung hat bisher, das mag sich irgendwann im Zuge von AI, Robotics, Automatisierung verändern, hat bisher nie dazu geführt, dass dann eine Volkswirtschaft dennoch überproportional steigen kann. Also über ihren Mittelwert, mit dem sie in der Vergangenheit gewachsen ist, dann sich darüber hinaus positiv entwickeln kann. Sondern in der Regel schrumpft dann das Wachstum. Es ist immer noch ein Wachstum, aber es wird ein kleineres. Und so ist auch die Erwartungshaltung zum Beispiel für die sehr wichtige amerikanische Wirtschaft, dass sie knapp unter 2% wächst. Dass wir die Erwartungshaltung haben, dass unsere Aktien aber trotzdem um 7 oder 8% jährlich steigen, muss also mit etwas anderem zu tun haben. So, und bevor jetzt ein Abgesang auf die fundamentale Analyse zu früh eingeleitet wird, darum geht es überhaupt nicht. Denn wenn wir auf einzelne Unternehmen schauen, dann können wir natürlich durchaus überproportionales Wachstum finden. Und dass eine Nvidia mittlerweile, Stand gestern, die Folge habe ich also letzte Woche aufgenommen, in der hinsichtlich der Marktkapitalisierung an Apple vorbeigezogen ist, das zeigt es.
Both the S&P 500 and the Nasdaq hit record closes on Wednesday as a chip-making giant Nvidia broke the $3 trillion valuation mark, overtaking Apple and becoming the second most valuable public company in the US.
Mehr Wachstum, unfassbare Marge und. Apple ist deshalb kein schlechtes Unternehmen, aber Nvidia ist schneller gewachsen. Mit Recht, denn das, was man hier gesehen hat, es ist immer noch ein Hardware-Hersteller, ist unglaublich gut gewesen. Es geht jetzt gar nicht um die Frage, ob Nvidia tatsächlich in diese Bewertung noch reinwachsen muss, ob das gerechtfertigt ist und. Völlig egal. Gerade wer in Einzelaktien investiert, hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass es wirklich um diese unternehmensspezifischen Situationen geht. Und wer in einen ETF investiert, der muss auch nicht traurig sein. Der macht es ja immerhin besser als die allermeisten anderen. Für den Standort Deutschland darf man das so pauschal formulieren, weil er in den Sachwert Aktie reingeht. Und die allermeisten Indizes, die wir so kennen, sind ja hinsichtlich einer Gewichtung strukturiert. Das heißt also, die Unternehmen, die eine besonders hohe Marktkapitalisierung haben, in Deutschland eine SAP oder eine Siemens, sind höher in einem Index gewichtet als die anderen Unternehmen. Also insofern bin ich auch als ETF-Anleger indirekt in die besten Unternehmen auf diesem Planeten oder in Deutschland oder in Australien oder wo auch immer investiert. Und wenn wir uns das im S&P 500 anschauen, naja, dann habe ich eben, ich mag das Wort schon gar nicht mehr sagen, weil sie ja nicht mehr komplett sind, dann habe ich eben die Magnificent Seven und ich habe noch eine Broadcom und ja, auch eine Berkshire ist im S&P 500 mit dabei und. Also eigentlich alles in Ordnung. Aber die Vorstellung, dass das eben alles nur fundamentale Rahmendaten des Unternehmens selbst sind, die dafür sorgen, dass diese Bewertungen zustande kommen, die sind eben irrig. Und nochmal, das stört, weil ich natürlich meinem Nachbarn nicht mal annähernd so gut erklären kann, warum der Aktienmarkt so stark steigt und wahrscheinlich sogar noch stärker steigt, wenn ich ihm doch am liebsten sagen würde, ja, weil diese Unternehmen so schnell wachsen und deswegen wird auch der gesamte Aktienmarkt so schnell steigen. Das ist nicht so. Diese Entwicklung ist nur möglich aufgrund der Liquidität, die von Notenbanken und Staaten bereitgestellt wird. Und dieser Faktor wird nochmal größer werden und er wird das Wachstum zum Teil ausgleichen. Das hat aber nicht nur etwas Beunruhigendes. Ich gebe zu, man fühlt sich dann ein klein wenig abhängig. Ja, von der Liquiditätsspritze der Notenbanken. Und ich bin mir relativ sicher, und das ist auch nachvollziehbar, dass 9 von 10 Podcasts, die sich mit der Börse beschäftigen, sich dann sehr auf das Unternehmen selbst konzentrieren. Und das ist ja auch wichtig, wenn es um die Einzelanlage geht. Aber wenn man darüber nachdenkt, warum ist denn die ETF-Anlage in den letzten Jahren so erfolgreich gewesen, dann muss man diesen Faktor einfach nennen. Weil sehr viel dieses Anstiegs eine Folge ist der Asset Price Inflation, also der Sachwertinflation. Und das wird eher noch mehr. Warum hat das auch was Beruhigendes? Weil man natürlich im Umkehrschluss sagen kann, je mehr Krise und je düsterer die Zukunft, desto eher müsste dann aber doch noch mehr dieser Gedanke zum Tragen kommen, dass ja noch mehr Liquidität in den Markt reinfließen muss, um ihn auf eine gewisse Art und Weise zu beruhigen. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja aber auch ein politischer Vorgang, das kann sich auch mal ändern. Zumindest mal für die wichtige amerikanische Volkswirtschaft spricht nichts dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Warum? Weil die große Middle Class in den USA, weil die leidet, weil sie Angst hat. Der eine mehr, der andere weniger, aber genau darüber möchte ich in diesem Artikel sprechen. Und genau das, auch wenn es so ein bisschen unbehaglich ist, okay, die Welt wird schlechter, das Wachstum in den großen Industriestaaten wird schwächer und trotzdem sollen die Aktien weiter steigen, das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen. Was ist denn mit Wirtschaftsboom? Schaut euch die letzten 50, 60 Jahre an und schaut euch an, wann diese Indizes am stärksten gestiegen sind. Das waren, und ich sage es ein letztes Mal, leider nicht immer die Phasen, in denen die Wirtschaft besonders geblüht hat, zumindest nicht aus eigener Kraft. Aber diese eine große Kraft der Notenbanken, diese Liquidität, die sie bereitstellen, die hat schon immer gewirkt. Aber wenn man sich das vor, ja, stellt euch mal den Chart, anders können wir es hier im Podcast nicht machen, stellt euch mal den Chart vor, wie diese Notenbankbilanz, ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, wie die immer weiter gestiegen ist und wie sie vermutlich weiter steigen muss bis zu einem Punkt, den ich demnächst mal besprechen werde. Ich habe ihn hier schon mal angedeutet, die Vorstufe zu irgendetwas, was wir dann tatsächlich mal als einen Reset empfinden könnten. Und keine Sorge. Es ist kein Reset, wo über Nacht sich dann die Staats- und Regierungschefs verabreden und wir dürfen unsere Häuser nicht mehr verlassen und unsere Währung ist von heute auf morgen nichts wert. Unsere Papiergeldwährung verliert permanent an Wert. Da muss man sich gar keine großen Illusionen machen, man muss sich ihnen auch nicht hingeben. Das wird in verstärktem Maße sowieso passieren. Es ist in Stein gemeißelt, es war auch in der Vergangenheit immer so. Der Dollar aus 1955 ist heute noch 1,50 Dollar an Kaufkraft wert, können auch 4,50 Dollar sein. Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Also permanent verliert Papiergeld an Wert und das muss auch so sein. Und das war auch immer so. Selbst in Zeiten von Zinsen. Ja, die Entwertung geht dann auf anderer Seite schneller voran, als man mit Zinsen einnimmt. Man hat nicht dauerhaft einen sicheren Zinsüberschuss. Das könnte gar nicht funktionieren. Funktioniert im Übrigen auch nicht. Also keine Sorge. Aber es wird sich wie ein Reset anfühlen müssen, und zwar dann, wenn es in großem Stil, ja, das klingt dann schon wieder nach einer Verschwörung, so ist aber überhaupt nicht gemeint, aber wenn das Vertrauen irgendwann fehlt in den Schuldner, dann sagt der Gläubiger irgendwann, ich will das nicht mehr haben. Das sehen wir in Tendenzen hier und da. Aber gerade was die USA angeht, sind sie auf dem globalen Finanzmarkt immer noch ein sehr verlässlicher Schuldner. So, also das alles kommt in der Zukunft. Es wird Vorstufen geben. Wir werden darüber sprechen. Und wenn ihr es nicht verpassen möchtet, ich werde es auch hier offen aussprechen und zwar ohne den ganzen Weltuntergangsquatsch. Die wird ja irgendwann untergehen. Das ist, die Welt wird nicht untergehen. Die Menschheit wahrscheinlich. Das wird aber ganz sicher versprochen. Es wird rein gar nichts mit unserem Geldsystem zu tun haben, sondern mit sehr viel gravierenderen Dingen. Unsere Welt wird nicht an unserem Geldsystem scheitern, sondern das machen wir schon an anderen Stellen, bauen wir da wirklich genügend Mist. Das wird dann viel schlimmer sein als die Kaufkraft. So, wird passieren. Abonniert den Podcast. Ich sage euch, wenn ich eine Vorstufe sehe, ich habe weder eine politische Agenda, noch bin ich irgendwem verpflichtet, macht das gerne. Und dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. So, jetzt sprechen wir über den Artikel und warum dieser negative Artikel für Aktien, ja, zumindest dafür spricht, dass sie unter Schwankungen weiter steigen müssen, aufgrund dieser Liquidität, die demnächst wieder deutlich verstärkt in den Markt reinfließen dürfte. Und da spreche ich dann nicht über kurzfristige Effekte, sondern über Jahre. Den Artikel habe ich euch, war das ein freier Artikel? Jetzt muss ich kurz überlegen, wenn Bloomberg mich verklagt, ne, da, gut, das werden noch meine Kinder wahrscheinlich dran bezahlen. Oh, und dafür brauchen sie dann wirklich gut. Ich glaube, er ist frei. Ich werde es gleich nochmal prüfen. Wenn er frei ist, dann packe ich ihn hier unten mit runter. Er heißt, Majority of Middle Class Americans say they struggle financially. Also ein Großteil der amerikanischen Mittelklasse sagt, sie haben echte finanzielle Probleme. Beziehungsweise fühlen diese Probleme. Ein Drittel der Befragten fühlt extremen Stress dadurch, dass er seine Schulden bezahlen muss. Und jetzt bitte, wir überspringen mal den Teil, weil es auch wirklich völlig egal ist. Weil ich YouTube-Videos mache, so, die Amis lassen ihre Kreditkarte glühen. Ja, funktioniert aber ganz gut, wenn man sich gesamtwirtschaftlich betrachtet. Ja, dass die unteren 10-15% in den USA, die wünschten sich sicherlich eine andere Art von Sozialstaat. Insofern, wir wollen das jetzt gar nicht miteinander vergleichen. Wir akzeptieren, es ist die einflussreichste Volkswirtschaft. Diese Volkswirtschaft wird auch ganz maßgeblich in den nächsten Jahren den Verlauf der Börse nicht nur auf der Seite des Teiches, sondern auch auf unserer Seite des Teiches beeinflussen. Insofern ist es wichtig, wie sich die amerikanische Middle Class fühlt. Und die wurde eben befragt. Und sie hat, und das war nicht immer so, wenn man die Umfrage in Deutschland machen würde, ist ein bisschen gemein, weiß ich. Aber rein stimmungsmäßig, es war schon mal besser, so richtig gut, es läuft nicht. Das steckt uns halt in den Genen, ja. Also wenn wir das erste Spiel in der Vorrunde gewinnen sollten, dann, ja, aber durch sind wir noch lange nicht. Wenn bei uns, ich habe es letzte Nacht gesehen, Zverev, wie er sein Viertel, ihr seid jetzt ja schon schlauer, ihr wisst schon, wann er bei den French Open rausgeflogen ist. Er spielt gegen Kaspar Ruud, den Norweger, hat er letztes Jahr glatt in 3 Sätzen verloren. Aber jetzt hat er gewonnen gegen Alex Di Minaur, ja, ein echter Läufer, ein echter Fighter, war ganz interessant. Ja, und was fragt, ist natürlich die erste Frage des deutschen Reporters oder die zweite, ja, warum sollte es diesmal gegen Kaspar Ruud nicht schief gehen? Das ist einfach unsere Art und Weise und ich nehme mich dann einfach mal mit rein von mir aus. Als Norddeutscher ist man ja jetzt auch nicht die geborene Lebensfreude. Unsere Art ist zu fragen, ja, was könnte denn jetzt noch schief gehen? Ach ja, meine Güte, klar scheint die Sonne, aber gut für die Haut ist es ja nicht. Ihr wisst, was ich meine. Das ist bei den Amerikanern anders und deswegen sind die Umfragen hier, diese Umfrageergebnisse auch durchaus unterschiedlich. Also, 2 Drittel der Amerikaner, der amerikanischen Mittelklasse, are facing economic hardship, sehen also härtere Zeiten auf sich zukommen und sie erwarten für den Rest ihres Lebens nicht, dass sich diese Situation verbessert. Da musst du erstmal optimistisch bleiben. Tun sie tatsächlich, das sehen wir immer wieder an aktuellen Verbraucherpreis- bzw. Verbraucherumfragen, aber wenn es über diesen langen Zeitraum geht, dann sind sie durchaus pessimistisch und wir sprechen hier von Menschen in den USA, die mindestens $60.000 Familieneinkommen haben. Und die sagen, diese Anzahl, das ist die Größe, die Mittelklasse, so wie wir sie verstehen in den USA, ist kleiner, prozentual betrachtet, nicht absolut betrachtet, als bei uns. Aber es ist immer noch die größte Klasse in den USA, klar. Bei der Verteilung der Einkommen ist die Mitte meist das Größte. So, das gilt zum Teil auch für diejenigen mit höheren Einkommen, also die oberhalb des Mittelklasse-Einkommens von $60.000 sich bewegen. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf die Befragten. Das heißt also, nur ganz kurz, auch bei denjenigen, die mehr als $150.000 verdienen, sind es immer noch fast ein Viertel, die sagen, sie glauben, sie werden absehbar irgendwann ihre Schulden nicht bezahlen können. Über $150.000 Einkommen, ein Viertel sagt, absehbar werden wir unsere Schulden irgendwann mal nicht mehr bedienen können. Das ist relativ viel für so ein Einkommen. So, und jetzt schauen wir mal, wofür diese Befragten ihr Geld ausgeben müssen und wo sie den Stress sehen. 33% sagen, sie brauchen einen Großteil des Geldes, um ihre Zukunft zu sichern. Und Zukunft ist in dem Fall nicht das gleiche wie Rente. Bei der Rente, also for retirement, die Rente in dem Sinne, wie wir sie haben, gibt es ja nicht als Absicherung in den USA. Es sind sehr viel mehr private Pensionen und es gibt sehr viel mehr private Vorsorge. Separates Thema. 29% saving for retirement, das setzt sie unter Stress. Allgemein sind es 33%. Dieser Ausgaben, die für die Zukunft antizipiert werden und die heute schon für diesen Stress sorgen. 32% des Geldes, der Ersparnisse fließt in die Rücklage für unerwartete Notfälle. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es so etwas wie die Gesetz Obamacare gibt es, aber eben nicht für alle. Und es ist auch nicht das gleiche Ausmaß. Also diese Krankenhauskosten, Arztkosten und so weiter sind einfach in den USA um ein Vielfaches höher als bei uns und werden eben nicht von der Allgemeinheit getragen. 32% sagen, das ist für mich der größte Stress. Und dann schon, also alles sehr nah beieinander, 31% Paying Debt. Also die Schulden zu bezahlen. Das ist ein echter Stress. Das wird dafür sorgen, dass ich irgendwann mal finanziell ausgebrannt bin. 24% für Häuser, 23% werden hier nochmal extra für Medical Expenses, also Medikamente und so weiter, die nicht von irgendeiner Versicherung getragen werden. Dieses Insurance Package, das ist immer ein ganz großes Ding, auch bei den, wenn es um Neuanstellung geht, inwieweit übernimmt das der Arbeitgeber und so weiter. Dann 18%, und das immerhin in der Middle Class schon, also 60.000 plus, für Einkäufe, Lebensmittel. 18% für Dinge des täglichen Bedarfs im Allgemeinen, 16% für Erholung und so weiter, 15% für Childcare, also Kinderpflege, also Aufzucht und Pflege der Kinder und 15% für Transportation, also Autobahn, Bus, Flugzeug, whatever. Das sind also die ganz großen Stresspunkte. So, und das in einem Umfeld, das dürfen wir ja nicht vergessen, die Umfrage ist jetzt gerade gemacht worden, im Mai dieses Jahres, in der die Wirtschaft ja boomt. Also wir haben ja in den USA, ne, Goldilocks-Szenario, kann man sich drüber streiten, aber es gibt praktisch keine nennenswerte Arbeitslosigkeit. Die meisten jungen, gut ausgebildeten Amerikaner müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, dass sie einen Job finden. Und in diesem Umfeld haben wir trotzdem eine relativ hohe Skepsis, was die Zukunft angeht. Das liegt bei vielen jungen Amerikanern, hier wurde jetzt nicht unterteilt nach Altersgruppen, das liegt bei vielen jungen Amerikanern auch daran, dass sie, damit sie gut ausgebildet waren, direkt mit einem relativ hohen Schuldenberg in das Berufsleben starten. Das ist sicherlich der ganz, ganz große Malus, wenn man so will, dass Bildung eben nicht für alle da ist, sondern man sich Bildung kaufen kann. Und es sind Billionen von Dollar in diesen Studentenkrediten.
Total student loan debt in the US is now nearly $1.8 trillion. And experts say many young people are delaying buying homes and starting families because of it.
Aber das heißt eben auch, du startest dann oft in deinem Berufsleben mit Schulden von 200.000 bis 300.000 US-Dollar und zahlst erstmal sehr lange dafür ab. Ich glaube, das macht psychologisch auch etwas mit einem. Es geht hier nicht um richtig oder falsch, es ist einfach so. Das heißt also, man japst im Prinzip nach Luft, so steht es hier auch, still gasping for air financially, wenn das Berufsleben gerade erst begonnen hat. So, 40% der Befragten denen war es nicht möglich, über ihren nächsten Paycheck, also über ihre nächste Gehaltszahlung hinaus, irgendwelche Planungen zu tätigen. 40%. Wahnsinn. Das heißt, von der Hand in den Mund leben. 46% der Befragten hatten keine $500 Ersparnis. Und nochmal, das ist eine ganz aktuelle Umfrage. Und es geht mir gar nicht um die amerikanische Gesellschaft. Es ist gar nicht an mir, es ist gar nicht meine Aufgabe, jetzt das zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist oder wohin das führen kann. Was man aber sagen kann, ist, dass diese Schuldenberge im privaten Bereich irgendwann so erdrückend werden, dass sie über diese Middle Class hinausgehen werden. Das heißt also, dann wird sich das nach oben hin ausweiten. While millions are saddled by high interest rate debt, 33 have zero debt. Also 33% haben gar keine Schulden. Das sind offensichtlich diejenigen, die keine Schulden machen müssen. Wenn sie Schulden haben, dann sind es in 41% der Fälle Kreditkartenschulden. Das ist für uns Deutsche, ich würde sogar sagen für uns Europäer, äußerst ungewöhnlich. Und diese Kreditkartenschulden sind das, was man bei uns wahrscheinlich, vielleicht hört ja jemand von Visa oder Mastercard oder American Express zu. Wenn es dazu eine Richtigstellung geben muss, dann würde ich das nämlich gerne hier mal machen. Also gerne direkt bei mir melden und dann werde ich darüber auch berichten. Aber wenn man sich die Aktienkurse von diesen Unternehmen anschaut, dann überrascht es nicht. Das sind teilweise Kreditzinsen. Die Amerikaner haben da so ein eigenes Scoring. Das würde man als bei uns als Wucher betrachten. Also im deutlich zweistelligen Bereich. Das ist, ja, es ist Wahnsinn. Ja, und es wird dann teilweise umgeschuldet von einer Kreditkarte auf die andere. 41%, muss man sich mal vorstellen, der gesamten Schulden sind Kreditkartenschulden. Crazy enough. Wobei man fairerweise sagen muss, an der Stelle, ich weiß natürlich nicht, wie die Messmethoden sind. Also meine Kreditkarte wird jeden Monat abgerechnet, das, was ich bezahlt habe. Sollten die, man muss ja bei jeder Statistik genau hinschauen, sollten die Beträge, obwohl sicher ist, dass ich sie am Ende des Monats bezahle, für diesen Monat als Kreditkartenschulden gezählt werden, dann wäre der Anteil bei uns natürlich auch ziemlich hoch, weil die allermeisten ja kein Guthaben einzahlen auf ihr Kreditkartenkonto, sondern auch vermutlich so eine monatliche Abbuchung machen. Und dann bekommt man natürlich auch immer noch den freundlichen Hinweis, ja, Sie können das auch Stunden, Sie können das auch in 12-Monats-Raten bezahlen. Die müssen dann eben nur 7, 8 oder 9%. Aber dann haben Sie die hier Flexibilität. Ja, von wegen Flexibilität. Ich kann das ganz klar nicht empfehlen. Die Aktien muss man fast empfehlen, aber von daher, ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich, weil es enorm hoch wäre, diese Summe. Wie gesagt, vielleicht weiß es jemand besser und meldet sich bei mir. Dann haben wir natürlich die Immobilienschulden, 26%. Dann haben wir die Autoschulden, 23%. Medizinische Behandlungen wird in den USA, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, häufig finanziert, fast 20%. Persönliche Kredite, 14%. Studentenkredite in gleicher Höhenordnung. Und wie gesagt, nur 33% sagen, ich habe gar keine Schulden. So. Und jetzt könnte man natürlich noch ganz lange und weiter reingehen in dieses Thema, ob wir jetzt über Republikaner, unabhängige Demokraten sprechen, was auch immer. Es spielt gar keine Rolle meines Erachtens, weil das letztlich Entwicklungen sind, die beinahe unabhängig von irgendwelchen politischen ablaufen. Das ist ein Wert, der sich, wenn man es mit gesundem Menschenverstand betrachtet, immer weiter verschlechtert hat in den letzten Jahren. Es gab immer mal Phasen, in denen wurde es besser. Es gab Phasen, in denen wurde es schlechter. Es gab eine Phase 2021, 2022, in der war es etwas besser. Das liegt daran, dass weniger Schulden aufgenommen werden mussten. Warum? Obwohl alles stillstand, weil es Helikoptermoney gab.
The IRS says Americans who make $99,000 or less, receive Social Security, disability, or have no income, could see up to $1,200 in a few weeks.
Ja, wenn du vorher überhaupt keine Guthaben hast, beziehungsweise 49% sagen oder 44%, sie haben keine $500. Dann bist du natürlich mit einmal, drei oder viermal so reich, wenn du, und das ist halt geschehen, während der Pandemie, wenn du dann einfach Schecks bekommst. Und ja, man mag jetzt drüber schmunzeln, darum geht es mir aber gar nicht um eine Wertung. Wenn dann natürlich sofort der E-Commerce geboomt hat wie noch nie, ja, Amazon und Konsorten hatten die stärksten Quartale ever, natürlich, weil du auch nicht draußen einkaufen gehen konntest. Ja, aber dann muss man eben auch feststellen, es wird eben auch gerne dann konsumiert, jedem das Seine. All diese Entwicklungen sind aber nicht exponentiell, entwickeln sich aber recht steil. Und die Grenze dessen, was man früher noch ein Vermögen nannte, und so wie wir es verstehen, könnte man wohl sagen, ein Vermögen bedeutet, ich kann die Dinge des täglichen Bedarfs bezahlen, ich habe, wenn Kredite, vielleicht Immobilienkredite, die vielleicht auch steuerlich Sinn machen können, wo ich etwas absetze, ich habe sicherlich keine Konsumkredite und ich habe auch noch etwas, was ich zurücklegen kann. Das könnte man ja so als die Grundform des Vermögens betrachten, was dann natürlich größer oder kleiner sein kann. Und das ist immer weiter nach oben gerückt. Mit $60,000 hat man also im Schnitt nicht nur kein Vermögen, sondern man hat gar nichts und Schulden. Und dieser Betrag wird immer höher. Und zwar nicht in dem Maße, in dem Löhne und Gehälter steigen. Und genau deshalb muss jemand einspringen. Genau deshalb wird mehr Liquidität in den Aktienmarkt fließen. Und es ist nicht gesagt, dass jeder gleichermaßen am Aktienmarkt partizipieren muss. Denn dort fließt Liquidität hin. Weil es ja nicht direkt geht an die Börse, um dann Kurse zu stützen, sondern es fließt eben in die Unternehmen, die gut laufen, aufgrund der Liquidität, die bereitgestellt wird. Deswegen läuft eben E-Commerce, deswegen laufen in bestimmten Situationen dann auch Immobilienaktien, Pkw-Hersteller, wo auch immer. Es verteilt sich an alle Bereiche und dadurch steigen diese Kurse. Und das ist insbesondere in den USA etwas, wo es meines Erachtens gar keine Alternative dazu gibt. Das ist ja Asset Price Inflation. Der Wert des Geldes fällt, die Kaufkraft fällt, weil immer mehr Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Denn diese Middle Class, die darf nicht verzagen in den USA. Dann ist das amerikanische Wirtschaftswunder, dann ist die Basis, die Säule dieser amerikanischen Wirtschaft zerbricht dann. Das darf nicht passieren. Das weiß jeder Demokrat, das weiß jeder Republikaner. Es gibt so etwas wie einen Vermögenseffekt. Unter anderem beschreibt das auch die Federal Reserve selber. Wenn man das dort googelt, wenn die Aktienkurse steigen, sagt die Federal Reserve, und die muss es wissen, also die amerikanische Notenbank, wenn die Aktienkurse steigen, fühlen sich Verbraucher reicher, da ihr Vermögen, zum Beispiel in Aktien- und Pensionsfonds, in den USA spielt das eine große Rolle, an Wert gewinnt. Dies führt zu einem Anstieg des Verbrauchervertrauens und fördert höhere Ausgaben. Studien zeigen, dass eine Zunahme der Aktienwerte die Verbraucherstimmung erhöht, was wiederum die Konsumausgaben stimuliert. Das ist das Geheimnis und die Grundlage der amerikanischen Wirtschaft. Nichts und niemand darf daran rütteln. Das ist extrem wichtig. Das Conference Board, kann man googeln, wenn man möchte, gibt auch noch andere Quellen dafür, sagt, die psychologischen Auswirkungen. Der Aktienmarkt dient oft als Barometer für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit. Starke Aktienmärkte signalisieren eine positive wirtschaftliche Zukunft, was das Vertrauen der Verbraucher in ihre finanzielle Lage stärkt. Umgekehrt können starke Rückgänge am Aktienmarkt zu Unsicherheit und reduzierter Konsumneigung führen.
Well, consumers have mixed feelings. For the most part, they're happy that they're working right now, but they are still very upset about inflation. And certainly when they look out 6 months from now, they have concerns about their incomes, employment prospects, and also business prospects. And so that's why we've seen some weakening in our consumer confidence measure.
Das ist genauso festzustellen. Und zwar in allen Zeiten. Fed put hin oder her. Das war in Zeiten steigender Inflation, ist es nicht ganz einfach. Aber der wird auch weiterhin funktionieren. Diese Liquidität wird zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Alternative dazu. Und nochmal, wir sprechen von einer schrumpfenden Bevölkerung. Wir sprechen von einem schrumpfenden Wachstum. Woher soll also dann diese positive Wirkung kommen? Warum sollte der Anleger in den USA aus der Middle Class oder auch die Middle Class beziehungsweise die genau darüber legt an der Börse an. Warum sollten die weiter konsumieren? Was sie müssen, um die amerikanische Wirtschaft am Laufen zu halten. Doch nur, wenn das Geld quasi wie eine Injektion immer weiter in diese Wirtschaft reinkommt. Und es kommt rein. Denn nicht zuletzt stellt JP Morgan Asset Management fest, Verbraucher passen ihre Erwartungen hinsichtlich Einkommen, Beschäftigung und finanzieller Stabilität an die Entwicklung an den Finanzmärkten an. Studien haben gezeigt, dass positive Überraschungen an den Aktienmärkten das Verbrauchervertrauen und damit die Konsumausgaben über einen längeren Zeitraum erhöhen können. Erhöht haben, würde ich ergänzen. Und die letzten 12 Monate sind ein Paradebeispiel dafür. Erzähl doch mal irgendjemanden in deiner Zeitmaschine, mit der du 5 Jahre zurückgereist bist. Dann kommt eine Pandemie und die Entscheidung der Politik lautet, wir machen dicht. Wir stoppen einfach alles. Dann wird er dich mit großen Augen angucken und sagen, und dann ist die Hälfte der Menschheit ausgerottet? Nein. Das konnten wir verhindern, aber wir haben einmal alles angehalten. Und das ist keine Kritik an den Maßnahmen. Ist im Nachhinein leichter zu beurteilen. Geht es mir gar nicht darum. Ja, ganz viel ist falsch, aber nevertheless, wir wussten ja nicht, was kommen würde. So, aber die Vorstellung, Und was ist mit dem Aktienmarkt? Ich meine, das kann doch gar nicht wirklich jetzt. Doch, die sind auf den Allzeithoch gestiegen und sind noch weiter gestiegen. Warum? Ja, weil die Notenbanken dahergegangen sind und sie haben das Geld zur Verfügung gestellt. Und dann haben die amerikanische Regierung, und das war natürlich auch in Europa der Gleichfall, hat dieses Geld dann ausgegeben und hat quasi die Aufgabe des Konsumenten übernommen. Und dann sind Aktien immer weiter gestiegen, weil das Geld weniger wert wurde durch Inflation. Also willst du es ja irgendwo auch sichern. Und das macht man, das weißt du doch auch schon 5 Jahre vorher, das macht man mit Sachwerten. Bitcoin ist gestiegen, Gold ist gestiegen, Aktien sind ganz besonders gestiegen, weil insbesondere diejenigen, die ihr Vermögen, die gar kein so großes Vermögen haben, die können es auch nicht auf viele Assetklassen verteilen, die nehmen überwiegend den Aktienmarkt, in den USA zumindest. Und deswegen sind Aktien weiter gestiegen. Und da guckt er dich mit großen Augen an und sagt, naja klar, eigentlich machen Sachwerte das ja immer. Wenn das Geld an Kaufkraft verliert, dann ja häufig auch durch Asset Price Inflation. Genau. Genauso ist es vor 5 Jahren gewesen, genauso ist es heute. Und wer dann gesagt hat, ja, und dann steigt die Inflation auf 7 oder 8 oder 9% und dann spätestens hätte er aber gesagt, ja, gut, an die 80er Jahre kann ich mich erinnern. Ja, dann wird der Aktienmarkt wahrscheinlich sich gar nicht von der Stelle, ach was, der bricht natürlich ein. Das haben doch alle immer befürchtet, dass er einbricht. Nein, nein, der hat neue Allzeithochs gemacht. Ach komm, jetzt, nun verhalte mich doch nicht für blöd, nur weil ich 5 Jahre in der Vergangenheit bin. Nein, wirklich, die Aktienkurse sind weiter gestiegen, trotz der Inflation. Warum? Naja, weil die Liquidität ja weiter zur Verfügung gestellt wurde. Eine restriktive Geldpolitik heißt in der Zukunft bei 7% Zinsen, dass mal für einen gewissen Zeitraum die Notenbankbilanz nicht weiter ausgeweitet wird. Aber das heißt ja nicht, dass die Staaten nicht weiter Geld ausgeben. Das kann doch gar nicht sein. Die Staaten geben doch kein Geld aus. Dafür müssen sie auch 5, 6 oder 7% bezahlen. Ja, vorübergehend machen sie das aber trotzdem. Warum denn? Naja, wir haben den Vermögenseffekt, wir haben psychologische Auswirkungen, wir haben Erwartungseffekte. Das zeigen die Studien. Es gibt alternativlos. Ja, aber dann werden die Vermögen ja in der Zukunft, es wird ja immer teurer, das zurückzubezahlen. Ja, aber das ist doch in der Zukunft, das interessiert mich doch heute nicht. Dann brauchen wir eben mehr Liquidität. Oh, dann sollte ich wohl Aktien kaufen, oder? Genau, dann solltest du Aktien kaufen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Macht es gut, bis dahin. Euer Lars.